Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Ab jetzt wird es einmal im Monat sportlich hier bei uns im Podcast. Wir stellen euch regelmäßig eine Hundesportart vor mit Menschen, die diesen Sport wirklich leben und lieben. Heute starten wir mit Obedience. Und ganz ehrlich, wer könnte euch diesen Sport besser vorstellen als Christine Hahn? Christine liebt und lebt Obedience aus tiefster Überzeugung, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Hunden. Die letzten 5 Jahre hat sie Deutschland auf der Weltmeisterschaft vertreten. Sie brennt für Präzision, Teamarbeit und diese besondere Verbindung, die Obedience ausmacht. Ich freue mich total, heute mehr über diese wundervolle Sportart zu hören und vor allem über die Leidenschaft, die dahinter steckt. Herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge von Obedience. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Tine.
Hallo Jan.
Ich freue mich total, dass du da bist und ich habe dir eben schon vorher ein bisschen gespoilert. Ich war die letzten Tage echt nervös, weil es endlich mal wieder um Hundesport geht und mich das so ein bisschen an meine Podcast-Anfänge von vor 5 Jahren erinnert hat, wo es ja ausschließlich um Sport ging. Ich habe richtig Bock auf heute.
Das freut mich sehr zu hören. Ich bin gespannt, was so kommt und freue mich auch sehr.
Das ist gut, dass du gespannt bist auf das, was kommt, weil eigentlich bin ja ich gespannt auf das, was kommt. Aber so sind wir einfach beide gespannt. Heute geht es um Obedience. Lass uns damit starten, was Obedience ist, so ganz, 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 ganz grob. Und dann werden wir nachher, vermute ich, viel tiefer da reingehen. Aber für all diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, was ist Obedience?
Obedience ist eine Hundesportart, wo es um, ja, grob gesagt, Gehorsam geht. Das wird man überall auf Google lesen. Aber eigentlich ist es viel mehr. Es ist der Fokus vom Hund, es ist ein Teamsport und im Grunde bei jeder Prüfung sind 10 Übungen durchzuführen. Wir haben 4 verschiedene Prüfungsklassen und da wurschtelt man sich dann so durch.
Crazy. Klingt auf jeden Fall schon mal super komplex. Wenn du jetzt sagst Gehorsam, über was reden wir? Sitz, Platz, Steh, Fuß, komm hierher, geh weg, mach irgendwas?
Ja, Fuß passt schon, Sitz, Platz, Steh auch. Wir haben Apportierübungen dabei. Wir haben den Vorausschicken ins Leere in der höchsten Klasse, haben dann auch noch eine Art Box. Wir haben Geruchsidentifikation, wo der Hund den Geruch vom Hundeführer suchen muss, aus verschiedenen Gegenständen. Ja, und ansonsten haben wir natürlich auch ganz viele Übungen, wo der Hund neben einem, ja, gewisse Sitz-Platz-Steh-Dinge machen darf.
Crazy. Hört sich super komplex an und vor allen Dingen so, dass der Hund wirklich sehr vielschichtig sein muss, um alle Aufgaben gut erfüllen zu können.
Ja, es ist ein permanenter Switch zwischen einer etwas ruhigeren Übung, wo der Hund sich sehr stark konzentrieren muss, seinen Körper sehr bewusst einsetzen muss. Und dann wäre die nächste Übung wahrscheinlich eher wieder eine Rennübung, wo er mit fast Höchstgeschwindigkeit versuchen soll, die Übung durchzuführen.
Nice, also viel mit Triebwechsel?
Ja.
Crazy. Was ist das, was dich an dem Sport so sehr fasziniert, dass du es jetzt schon länger als ein paar Tage ausübst?
Tatsächlich genau diese Vielschichtigkeit. den Hund dazu zu bringen, die verschiedenen Motivationslagen zu erreichen und ja, mitunter in der höchsten Klasse 15 Minuten ohne jegliche Belohnung mit einem durch den Ring zu gehen und dabei auch was auszustrahlen.
Dabei was auszustrahlen? Was soll man ausstrahlen?
In meinen Augen Freude. Es ist natürlich mein Hobby. Genauso ist es aber auch, finde ich, das Hobby vom Hund. Und wenn man ja Spaß an seinem Hobby hat, finde ich, sollte man das auch ausstrahlen. Und ja, das versuchen wir.
Cool. Das heißt, deine Hunde sind eigentlich erstmal irgendwie Familienmitglieder im weitesten Sinne. Und dann habt ihr halt zufällig gemeinsam auch noch ein Hobby gefunden, welchem ihr mehrmals in der Woche nachgehen könnt.
Ja, so könnte man es beschreiben.
Perfekt. Wenn ich hier jetzt zuhöre, dann frage ich mich jetzt gerade, wie kann ich mit all dem anfangen, wenn ich Bock darauf habe? Was wären erste gute Schritte, wenn ich sage, ja, das gefällt mir, die ersten 3-4 Minuten, das hat mich abgeholt. Wie kann ich starten?
Also im Grunde kann das jeder zu Hause machen, jeder auf einer Wiese, die irgendwo im Park zur Verfügung ist. Also du kannst Obedience wirklich überall und nirgendwo machen. Zum Starten wäre es natürlich gut, wenn man jemanden dabei hätte, der vielleicht ein bisschen weiß, worum es da geht. Also ich empfehle immer Hundesportvereine, dass man sich unter Gleichgesinnte begibt und ja, dann gemeinsam versucht, an den Übungen zu arbeiten.
Cool, jetzt haben wir das große Glück, dass du aktuell einen jungen Hund hast und den gerade aufbaust. Das heißt, wir können auch einfach dir auf Instagram folgen und sehen dann auch einfach, wie es geht und können das einfach zu Hause nachmachen.
Ja, gerne.
Aber lass uns da rein, wenn du magst. Wie hast du damals angefangen? Wie bist du zu diesem Sport gekommen?
Ich muss sagen, dass das ein paar Umwege waren. Ich habe mir einen Hund geholt und habe mir gedacht, naja, eigentlich wäre es ganz schön, wenn man was gemeinsam macht und das nicht nur spazieren gehen wäre. Habe dann verschiedene Hundeschulen besucht, mir ganz viele Sachen angeguckt und ich fand Agility total klasse. Bisschen mit dem Hund rennen, springen, Spaß haben. Da ist ja so eine gewisse Stimmung auch in der Luft. Fand ich total klasse. Der Hund hatte aber leider eine schwere HD, also war der für den Sport leider raus. Ja, und dann haben wir natürlich Alternativen gesucht. Und dann bin ich hier bei uns in der Nähe in einen Hundesportverein gekommen und da war eine wirklich super fantastische Trainerin, wo ich direkt nach der ersten Schnupperstunde gesagt habe, ja, das ist es, das will ich machen und das will ich vor allen Dingen da machen. Ja, und dann sind wir mit der Andrea damals zusammen so ein bisschen da reingeschlittert und haben dann versucht, Einzelheiten aufzubauen. Und ja, dann war relativ schnell klar, dass das nicht nur mit Diego so sein soll, sondern dass dann auch 2,5 Jahre später ein Hund einzieht, der das von vornherein lernt.
Ah, okay. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe einen erwachsenen Hund und fange irgendwann mit dem an und es kommt ein Welpe, wo ich vorher schon weiß, dass ich sehr gerne mit dem dieses Hobby betreiben möchte und gehe dann schon ganz anders rein?
Ja, meiner Meinung nach schon. Also wir haben ja viele Sportarten, wo die Hunde etwas älter sein sollten, um gewisse körperliche Bewegungen da drin zu machen, um natürlich da im Wachstum nichts zu schädigen. Das haben wir im Obedience so natürlich auch, aber wir haben immer wieder kleine Übungen, die du auch mit einem sehr jungen Hund schon machen kannst. Und da greifst du schon anders an, würde ich sagen, wenn du dieses Ziel hast, ja.
Dein Ziel ist es?
Spaß mit meinem Hund zu haben.
Okay, das ist die Basis, davon bin ich ausgegangen. Aber dein Ziel ist es schon, das Ganze ein bisschen höherklassig zu machen, wenn es der Hund mitbringt?
Ja. Also ich versuche natürlich den jungen Hund so gut wie es geht körperlich auf jede Situation vorzubereiten. Der wird jetzt erstmal ja im Prinzip kennenlernen, dass er 4 Pfoten hat, wie er sich zu bewegen hat, wie man seinen Kopf drehen und wenden kann, wo die Hinterhand ist und warum die da ist und was das mit mir im Zusammenhang machen kann, weil auch im Obedience haben wir ja die Möglichkeit, Sichtzeichen zu geben. Auch das muss ein Hund natürlich irgendwie lernen. Der muss umweltsicher werden, also Geräusche dürfen ihn nicht wirklich beeinflussen. Das ist so jetzt erstmal das, wo ich Wert drauf lege. Und da achtest du natürlich schon so drauf, dass du weißt, okay, wenn ich später mal wirklich höhere Prüfungen mit ihm laufen möchte, dann wird das und das kommen. Das heißt, wir machen auch jetzt schon Paralleltrainings, wo andere Hunde nebenan was tun und der Kleine aber mit mir im Fokus bleibt. Also das wären schon so Schritte, die damit zugehören, ja.
Hört sich jetzt erstmal so an, als wenn das alles Dinge wären, die mir im Alltag mit einem Junghund auch helfen würden. Der lässt sich nicht ablenken, der ist mit dem Fokus bei mir, der kann sich gescheit bewegen, der weiß, was er alles so an seinem Körper hat.
Ja, definitiv. Das hilft ungemein. Wobei ich sagen muss, dass ich auch ein Einschaltritual habe. Also mein Hund geht jetzt nicht mit mir spazieren und denkt die ganze Zeit, wir machen hier gemeinsam Hundesport. Der soll natürlich auch seine Freizeit haben, wenn man das so sagen darf. Aber im Großen und Ganzen könnte ich den wahrscheinlich überall, wo wir sind, einschalten für die Arbeit, um dann genau in diese Bubble zu gehen, ja.
Woran erkennst du, dass deine Hunde Spaß daran haben?
Also vielleicht ein banales Beispiel, wenn wir auf dem Parkplatz fahren, geht im Auto die Aufregung los. Wenn sie aus dem Auto aussteigen, wollen die nicht auf den Spaziergehweg, sondern die wollen Richtung Platz laufen. Die wollen meistens auch nicht so gern vom Platz runter und ins Auto einsteigen. Ja, und schlussendlich springen die vor einem rum und haben die Freude wirklich ins Gesicht geschrieben, ja.
Ich habe lange darüber nachgedacht oder ich habe mir selber oft die Frage gestellt, ob Leute, die mit ihren Hunden Hundesport machen, eine bessere Verbindung zu ihrem Hund haben als Leute, die das nicht machen. Oder mit dem Hintergrund, dass ich mir überlegt habe, wie viel Zeit man in dieses Training reinsteckt und wie viel Zeit man dann eigentlich auch nur da reinsteckt. Korrigier mich, wenn es falsch ist, aber ich vermute, wenn du mit dem Hund auf dem Platz bist und diese komplexen Sachen dir da erarbeiten musst, hat dein Gehirn wenig Kapazität für andere Dinge wie Arbeit oder irgendwas anderes drumherum, sondern man ist dann schon sehr beim Hund.
Ja, und genau das ist das, was dieses Hobby für mich auch so ausmacht. Wir haben ja alle immer einen sehr stressigen Alltag oder viele Themen, die einen beschäftigen. Und es ist tatsächlich so, dass du, wenn ich in mein Hundezimmer gehe, wenn ich in eine Hundehalle gehe oder wenn ich auf den Hundeplatz gehe, aber auch wenn ich in den Park gehe und ich weiß, wir machen jetzt was zusammen, dann ist das wie durch eine Lichtschranke laufen. Und dann ist man einfach in diesem kleinen Bereich für sich mit seinen Gedanken und mit seiner Motivation. Und ja, du kannst das definitiv nicht machen, wenn du was anderes im Kopf hast. Dann solltest du den Tag lieber aussetzen.
Jetzt sagst du Hundezimmer. Das heißt, es gibt zu Hause eine Art Trainingszimmer?
Ja, tatsächlich.
Verrückt. Wie stellen wir uns das vor?
Da stehen kleine IKEA-Regale drin, wie in so einem Kinderzimmer, wo irgendwelche bunten Sachen drin sind, Gymnastikpads, irgendwelche Matten, irgendwelche Balken, irgendwelche Spielzeuge, Stangen, Targets, also Klimbim, würde man wohl sagen, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Für uns sehr wichtige Dinge im Obedience. Ja, und halt ein großer Teppich, wo dann praktisch unsere Spielwiese ist.
Und das Ganze braucht ihr, weil dieser Sport so komplex ist, dass es nicht ausreichen würde, einmal die Woche, sage ich jetzt mal, auf dem Hundeplatz für eine Stunde zu trainieren?
Das kommt halt darauf an, wie hoch du führen möchtest. Wenn du jetzt sagst, ich möchte vielleicht irgendwann mal eine Prüfung laufen, aber ich bin auch völlig fein damit, wenn ich das nicht tue, dann reicht auf jeden Fall auch einmal die Woche oder wegen mir einmal die Woche im Verein und einmal die Woche noch im Park oder sowas, ne, um Gottes Willen. Man muss das jetzt nicht so intensiv betreiben, aber wenn du ein gewisses Ziel hast, dann solltest du da auf jeden Fall schon mehr tun. Und dann kommt es halt auf Kleinigkeiten und Details an. Und alles, was du draußen abrufen kannst, das hast du wahrscheinlich erstmal zu Hause im Stillen, ohne irgendwelche Außenreize auftrainiert, um das dann halt überhaupt draußen so transportieren zu können.
Wie bringst du Hunden was bei? Ist es ein klassisches Ja-Nein und Ja gibt einen Keks oder ein Spielzeug oder was steckt dahinter?
Ganz viel Shapen. Also die Hunde lernen bei mir, dass sie ihren Kopf bitte mit benutzen, dass sie eigene Ideen einwerfen dürfen, dass sie auch ganz wild und frei sein können. Beispiel jetzt mit dem kleinen Welpen. Ich stelle zum Beispiel einen Topf auf den Boden, also so einen Tuppertopf oder sowas. Und er darf sich dann überlegen, was er damit vielleicht machen könnte. Und wenn es an dem Tag ist, ich stelle meine Vorderpfoten drauf, dann schnappe ich das halt auf und belohne ihn dann jeweils immer dafür, dass er wiederkehrend die Vorderpfoten draufstellt zum Beispiel. Es gibt natürlich auch Übungen, wo wir wahrscheinlich nie ankommen würden, wenn ich das einfach nur shapen würde. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Da geht es dann wirklich um verschiedene Belohnungspunkte. Also wie motiviere ich den Hund, das so zu zeigen, dass das dabei rauskommt. Und vielleicht auch über Körperhilfen, verschiedene Target-Varianten. Also da sind wir mittlerweile im Obedience sehr kreativ, was das betrifft.
Wie sehr geht es da um diese eine richtige Methode versus man muss für jeden Hund neu schauen und irgendwie sich was Neues ausdenken und irgendwas erfinden, weil dieser Hund einfach ein Individuum ist?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen wird niemand das Rad jemals wieder neu erfinden. Das, ne, ist dann einfach mal so gesetzt. Aber jeder ist ein Individuum, genauso wie jeder Hundeführer aber auch ein Individuum ist. Das heißt, du musst dir immer das komplette Team angucken. Nur weil der Hund das jetzt vielleicht mit der Methode gut lernen würde, heißt das ja nicht, dass der Hundeführer das Handling dafür hat oder den Spaß an dieser Methode hat, das gut vermitteln kann. Und das muss einfach matchen.
Würdest du sagen, dass du durch den Hundesport und dieses Ausprobieren im Sinne von, wie kann ich einem Hund was beibringen, es auch im Alltag leichter hast, deinem Hund die Dinge im Alltag beizubringen, die er da einfach können muss, weil ihr halt in der Menschenwelt lebt?
Ja, absolut. Also ich glaube, nicht nur meinen Hunden im Alltag geht es damit leichter, sondern auch mir. Also ich lerne unheimlich viel immer wieder. Hunde sind sehr ehrlich, muss man ja einfach sagen. Die vertuschen nichts oder die spiegeln jede Reaktion sofort wieder. Und wenn du viel mit Menschen zusammen arbeitest oder generell zu tun hast, die Menschen können ja Dinge auch mal verschweigen oder nicht so zeigen, weil sie denken, ach, das ist jetzt nicht angebracht, wenn ich das jetzt ehrlich einfach so rüberbringe. Und da wird man einfach durch die Hunde, finde ich, jeden Tag eines Besseren belehrt. Und ja, man kriegt da sehr viel guten Input drüber.
Das gefällt mir. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dass dir eigentlich Obedience gefallen hat, Agility gefallen hat, du das aber nicht machen konntest und darüber dann zum Obedience gekommen bist. Jetzt kam ja irgendwann der zweite Hund, dann war aber die Liebe fürs Obedience schon so groß, dass Agility abgeschrieben war?
Nee, tatsächlich machen wir einmal die Woche Agility.
Das wollte ich hören. Wunderbar.
Ist halt auch so ein Ausgleich, ehrlicherweise. Ne? Ich finde den Sport super faszinierend. Ich liebe diese Körpersprache, die man einsetzen muss. Rennen geht immer. Also das sind so Dinge, ich finde es super und es tut auch den Hunden total gut. Aber ja, es wird niemals die Liebe zum Obedience schlagen.
Ja, dann wird das wohl so sein. Bleiben wir bei deinem Junghund, weil wir den jetzt ja ganz cool so ein bisschen begleiten können eigentlich. Wie wird es jetzt weitergehen? Wann dürfen Hunde das erste Mal eine Prüfung laufen? Wann beginnen wir wirklich Hunde explizit darauf vorzubereiten? Oder nicht wir, sondern du dann. Und wie sehen so diese nächsten Schritte aus, die der Welpe oder der Junghund jetzt in nächster Zeit so durchleben wird?
Also die ersten Schritte für Prüfungen werden gerade schon gelegt. Ne? Wir machen Ringeingänge, wir üben halt die Ablenkung. Wir haben auch manchmal klatschende Menschen am Zaun oder. Also das gehört alles schon irgendwie alltäglich mit dazu, damit es für den Hund gar nicht so einen Wow-Effekt hat, wenn es auf einmal da ist. Grundsätzlich darf der mit 15 Monaten das erste Mal eine Begleitfunkprüfung ablegen. Das ist eine Prüfung, die man machen muss, um generell in diesen Sport einsteigen zu dürfen. Das hat noch nicht viel mit Obedience zu tun. Und dann dürfte er theoretisch auch mit 15 Monaten ins Obedience starten, in die Beginner und Klasse 1. Und ich glaube, sowas wie mit 17 Monaten oder 18 Monaten dann in Klasse 2 oder 3. Aber so ist nicht der Plan. Ne? Also wir werden das jetzt nicht innerhalb von 2 Monaten alles durchziehen und dann sind wir in der höchsten Klasse. Sondern das wird wirklich von Klasse zu Klasse dann langsam aufgebaut. Und ich finde, gerade bei so einem jungen Hund muss auch der Akku nach einer gelaufenen Prüfung erstmal wieder ein bisschen aufladen. Also ja, das, ihr könnt mich da noch etwas länger begleiten, bis wir hoffentlich mal irgendwann in Klasse 3 ankommen.
Ich finde es mega spannend, dass du gerade sagst, dass die Begleithundprüfung sehr wenig mit Obedience zu tun hat. Ich gucke da so von draußen drauf und denke mir so, naja, in beiden Prüfungen laufen die irgendwie Fuß, in beiden Prüfungen machen die mal Sitz und Platz. Und warum hat es wenig damit zu tun?
Also für den Hundeführer, du musst bei der Begleitschirmprüfung ja das Schema auswendig lernen. Du musst wissen, wie du da zu gehen hast. Du musst Danke, Gruppe und sowas alles sagen, keine Ahnung. Und der Hund liegt ewig lange da rum in der Ablage. Das muss auch nicht irgendwie schön sein, sondern der muss einfach nur da bleiben, wo er ist. Und im Obedience ist das halt so, dass wir uns von Klasse zu Klasse in den Übungen steigern. Das heißt, die Ablage zum Beispiel ist in der niedrigsten Stufe eine Minute. Die Hunde müssen dafür aber mit einer perfekten Körperlage liegen. Die dürfen nicht kippen, die dürfen die Pfoten nicht bewegen, die dürfen nicht irgendwie aufstehen, sonstige Dinge tun, ne, um Gottes Willen. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und man muss sagen, du hast beim Obedience halt einen Steward dabei, der dir alles ansagt. Das heißt, rein in der Theorie könntest du deinen Hirn am Zaun abgeben und der Steward würde dir trotzdem noch die ganze Zeit sagen, was du tun musst. Also nichts vorher auswendig lernen, ne? Weil es ist auch bei jeder Prüfung was anderes. Das Fußarbeitsschema, was in der Begleitschirmprüfung ist, ist ja immer gleich. Und das ist bei uns im Obedience halt nie so. Wir wissen nie, wie wir geschickt werden. Wir wissen nie, wann welche Übung und wie die aufgebaut ist, in welche Richtung, was dahinter steht, ob da an den Seiten irgendwelche Verleitungen sind. Das wissen wir alles vorher nicht.
Das ist ja cool. Dadurch bleibt es ja, so hört es sich zumindest an, für Mensch und Hund total spannend. Und ich stelle es mir aber gerade total schwierig vor, mit dem Ohr bei dem Steward zu sein, aber mit meinem Kopf ja irgendwie auch bei meinem Hund. Und dann muss ich das alles auch noch irgendwie hintereinander kriegen. Und dann sagt der, wir biegen jetzt links ab, wir biegen rechts ab. Und ich denke aber eigentlich gerade so, nee, wir müssen hier mal ein bisschen geradeaus laufen. Ich habe den Hund gerade überhaupt nicht mehr da, wo er sei. Das ist ja super freaky.
Wir üben das auch. Also gerade mit meinen Leuten übe ich ganz viel, ja, schon fast Multitasking, ne? Also wir haben Koordinationsübungen, wo die sich wirklich ohne Hund nur darauf konzentrieren müssen, was passiert, wenn der Ball auf dem Boden tritt, ne, dann müssen sie irgendwie die Kappe vom Kopf nehmen oder solche Geschichten. Wir üben nicht auf einen Steward zu reagieren. Also schon fast strafbar ist es bei mir in den Gruppen, wenn die Leute dann dem Steward antworten. Ne, der sagt irgendwie, ja, du musst da und da hingehen und dann sagt der Hundeführer ja. Weil genau in dem Moment, wo der dem Steward antwortet, ist er nicht mehr in seiner Bubble mit seinem Hund. Und wir erwarten aber, dass der Hund 100% Fokus bei uns hat. Finde ich, sollte man dem Hund das halt auch gönnen, dass unser Fokus 100% bei ihm ist. Und das musst du halt alles üben, ne? Das zu ignorieren, vielleicht unfreundlich zu wirken, aber halt deinem Hund gegenüber das zu wahren.
Das ist super interessant, weil es sich gerade so anhört, als wenn Mensch und Hund gleichermaßen da trainieren müssen und üben müssen, obwohl das ganze Ding ja Hundesport heißt.
Ja, das ist ein Teamsport und zu einem Team gehören zwei. Und auch wenn der Hundeführer, ist immer so ein alter Begriff, ne, aber der ist vielleicht der Teamleader, das ist okay. Der sagt halt, wann welche Übung gemacht wird und wann der Hund was auszuführen hat. Aber trotzdem müssen beide auch was dafür tun, dass man das alles konstant schafft, ja.
Das heißt, ihr seid ein Team. Welche Punkte deckt dein Hund ab, die dir richtig helfen?
Das ist sehr unterschiedlich bei unseren Hunden, ehrlicherweise. Flash hat mir gerade in der Zeit, wo es dann mit den höheren Prüfungen anfing, immer unheimlich dabei geholfen, meine Nervosität zur Seite zu stellen. Weil der immer gesagt hat, hör mal, du, ich mach das hier schon, das ist alles super, ne? Und es ist egal, ob du gerade Bauchweh hast oder ob dir, weiß ich nicht, die Nerven flattern, alles kein Problem. Ich bin cool damit. Und bei Sonic ist es tatsächlich eher so, dass der einem immer wieder zwischendurch so die absolute Freude entgegenschmeißt. Also, das ist wirklich sehr individuell.
Cool. Wie schwierig ist es, mit mehreren Hunden diesen Sport zu machen? Genau aufgrund dieser Tatsache, dass man sich dann so umstellen muss, weil die Hunde so unterschiedlich sind.
Also ich habe eine ganze Zeit lang ja tatsächlich immer einen Hund im Aufbau gehabt und der andere war praktisch schon in der höheren Klasse. Und Diego ist leider, das war mein erster Hund, leider relativ früh verstorben und dann hatte ich nur Flash. Und ja, mit Marvin gleichzeitig, ne, das war alles immer in Ordnung. Auf jemand anderen einstellen ist halt nicht so schwer, als wenn man selber dann praktisch diesen Hund führen muss. Und als ich Sonic dann übernommen habe, das war halt wirklich, weiß ich nicht, von der Erde, die sich rechts gedreht hat, auf einmal zur Erde, die sich links gedreht hat. Also du musstest einen kompletten Wechsel machen. Am Anfang haben wir das dann wirklich so versucht, dass dann auch ein anderer Hund dazwischen war, dass man sich so ein bisschen erden konnte, ein bisschen drüber nachdenken konnte. Ich habe Kommandos durcheinander geschmissen, wo dann immer am Rand meine Trainingskollegen gesagt haben, nee, mach nochmal, denk nochmal drüber nach oder wie war doch mal dein Wort. Also ich habe da schon auch viel Hilfe beibekommen, muss ich sagen. Ich hatte, glaube ich, so, ja, irgendwann angefangen, dass es normal war, sich so dann zu wechseln. Ich kann dir gar nicht beschreiben, welcher Punkt da vielleicht der Auslöser war, aber irgendwann war es normal.
Und ist es dann so, dass du mit dem einen Hund die eine Übung lieber machst, weil du weißt, okay, das liegt uns ein bisschen besser, da ist der Drive ein bisschen geiler, das sieht einfach ein bisschen schicker aus. So. Kommt das dann vor in deinem Kopf oder ist es so, dass man sagt, nö, ey, ich liebe einfach diesen Sport und wir arbeiten halt daran? Und
nee, ich habe schon mit meinen Hunden jeweils Lieblingsübungen, definitiv. Oder Wohlfühlübungen, ne, sagen wir mal so. Also mit dem Flash waren es auf oder sind es auf jeden Fall die ganzen Rennübungen, weil da weiß ich, kann ich mich zu 100% drauf verlassen. Bei der Distanzkontrolle tun wir uns zum Beispiel in der Kombination etwas schwerer. Das ist einfach was, was ihm nicht so liegt und wo ich dann natürlich immer wieder, ja, so ein bisschen dran zu knabbern habe, immer mehr Trainings rein oder mehr Intensivität reinstecken muss, was dann natürlich auch einfach irgendwann über die Zeit hinweg schwieriger wird. Und bei Sonic ist es am Anfang immer die Fußarbeit gewesen. Das war aber eine absolute Wohlfühlübung. Und jetzt mit dem Kleinen, ganz witzig, da mache ich so ein bisschen führend der Positionswechsel. Und Marvin hat letztens noch zu mir gesagt, ach guck mal, immer wenn du gerade keine Lösung für was anderes hast, machst du diese Positionswechsel. Und das ist tatsächlich so, ne? Also ich glaube, in gewissen Situationen greift man immer wieder auf seine Wohlfühlübung zurück.
Gefällt mir.
Ja.
Jetzt habe ich zwei, drei Fragen, aber wir müssen, glaube ich, kurz ein paar Bilder in Köpfe pflanzen. Wenn du von Rennübung und von der Distanz sprichst, was müssen wir uns darunter vorstellen? Was passiert da in diesen Übungen?
Ja, also Distanzkontrolle ist eine Übung, die für den Hund sehr stationär ist. Also du stellst dich auf, der Hund ist im Obedience immer auf der linken Seite und muss sehr perfekt neben dir sitzen. Und bei der Distanzkontrolle legst du den Hund dann ab und in der höchsten Klasse gehst du 15 Meter vom Hund weg. Und dann steht jemand neben oder hinter dem Hund und zeigt dir verschiedene Wechsel an von den Positionen, also Sitz, Platz, Steh, in unterschiedlichen Reihenfolgen. Und bei Rennübungen ist es tatsächlich so, dass da eine Box drunter fällt, ein Richtungsapport, ein Abrufen, also Dinge, wo der Hund mitunter 20, 30 Meter von dir weg muss und dort eine praktisch weitere Aufgabe erfüllt.
Crazy. Jetzt höre ich den ein oder anderen oder die ein oder andere, die hier zuhören, schon so, what? 15 Meter weggehen? Das ist ja unmöglich. Und dann muss er auch noch irgendwas machen? Das ist ja, also ich bleibe immer dabei. Das hilft ja total im Alltag. Wenn ich weiß, ich kann den Hund irgendwo hinlegen und der bleibt da liegen, bis ich ihm sage, dass wir irgendwas anderes machen, ist ja super.
Ich habe andere Kommandos dafür als im Alltag. Ja. Weil im Obedience kommt es dann wirklich auch darauf an, dass der Hund sich nicht von dieser Stelle wegbewegt. Also entweder sind die Vorderpfoten immer auf der gleichen Stelle oder die Hinterpfoten immer auf der gleichen Stelle. Und im Alltag ist es bei mir so, wenn ich hinlegen sage, dann dürfen die sich irgendwie hinlegen. Ne? Dann ist es mir egal, ob die das Bein rechts irgendwie einklemmen oder ob die gerade liegen oder was auch immer. Also ja, das hilft im Alltag, dem Hund zu vermitteln, auf Entfernung kann etwas passieren. Aber diese Kommandos an sich sind im Alltag nicht zu nutzen.
Was ich ultra faszinierend daran finde, was du gerade sagst, dass das zeigt, wie extrem schlau Hunde sind. Also sie können nicht nur sich auf ein Kommando komplett akkurat hinlegen und diese Position halten, sondern sie können auch noch auf ein anderes Kommando sich einfach irgendwie hinlegen. Sie können das situativ auch noch voneinander unterscheiden, logischerweise auch mit dem Kommando in Verbindung. Also das ist ja hochkomplex, was da im Kopf abgeht bei denen.
Absolut. Wir rufen das auch immer wieder hervor, indem wir zwischendurch mal zum Beispiel das Wort hinlegen sagen und daraus dann das Platz oder halt aus dem Platz heraus das Hinlegen, dass wir denen wirklich auch dort dieses Bewusstsein vermitteln von, hier kommt es jetzt drauf an und hier ist es jetzt aber eigentlich schon fast egal, wie du es ausführst.
Cool, also immer genau in diesem, ich will nicht sagen im Konflikt, aber immer genau in diesem Gegensatz arbeiten, das eine, das andere, und ihr ruft es einfach bewusst in dem Moment ab, wo es über das Signal in Anführungsstrichen eingefordert wird.
Richtig, genau.
Crazy. Magst du das, wenn Hunde intelligent sind?
Ja, klar.
Kann ich mir vorstellen. Macht es das Leben kompliziert?
Nein, absolut nicht. Du musst ja nur wissen, wie du es in gute Bahnen bringst.
Ja, bin ich bei dir. Was ist das für dich Beste, was du durch deine Hunde im Obedience lernen konntest?
Geduld?
Ich sollte auch also, damit anfangen.
Ja, sehr gerne. Mit Obedience sollte jeder anfangen, das ist ganz klar.
Das steht ja hier außer Frage.
Richtig. Nein, also tatsächlich ist das alles in gewisser Weise zu erreichen, nicht von heute auf morgen gemacht. Klar hast du immer wieder gute Teilerfolge und die solltest du auch feiern und das sollte man auch genießen. Aber nichtsdestotrotz, um irgendwann mal ein eigenes, persönlich gestecktes Ziel zu erreichen, braucht man einfach Geduld. Und das haben die mir wirklich sehr gut beigebracht.
Jetzt hast du eben gesagt, und das hast du so ein bisschen scherzhaft gesagt, jeder sollte mit Obedience anfangen. Aber in allen Dingen, die man sagt, steckt ja auch immer so ein Funken Wahrheit. Warum sollte jeder mit Obedience anfangen?
Weil es die für mich abwechslungsreichste und gleichzeitig auch beeindruckendste Sportart ist. Ich finde, jeder Hund das auch machen kann. Die Größe ist komplett egal. Das Alter des Hundes ist, wenn man jetzt nicht sagt, ich habe einen 10-jährigen Hund und möchte aber als Ziel nochmal auf eine Weltmeisterschaft, das ist vielleicht nicht ganz so machbar, wenn man dann erst damit anfängt. Aber ansonsten ist auch das komplett egal. Und es ist auch die Einschränkung gegebenenfalls körperlich vom Hundeführer total egal. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, im Obedience mit fast allem gut zu leben und den Sport ausführen zu können. Und deshalb sollte das eigentlich sich jeder mal angucken und zumindest mal testen, ob das nicht eine Variante wäre, an Hundesport, die einem gefallen könnte.
Weil es ganz weit unterm Strich einfach eine richtig coole Zeit mit deinem Partner Hund ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich merke das auch immer wieder, also du hast vorhin gesagt, so unser aller Alltag ist sehr stressig und meiner ist da leider auch nicht von ausgenommen, aber gerade vorhin vor der Aufnahme, ich habe hier so eine komische Erdnuss, so ein Hundespielzeug geschenkt bekommen und habe das bei uns in der Waschküche einfach für den Terrier so 5-mal versteckt und die hat vorher in dem Körbchen warten müssen, habe ich das da irgendwie versteckt und das war dann echt so 5 Minuten, war einfach alles weg, ne? Es war diese Waschküche, der Terrier, die Erdnuss und ich und es war... War einfach cool, weil es ohne, dass es irgendein höheres Ziel hatte oder so. Es war einfach nur ein schöner Moment, weil es um nichts ging, außer, also selbst wenn diese Erdnuss nicht gefunden hätte, wäre mir vollkommen Banane gewesen. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Und ich glaube, da brauchen doch auch alle Hunde ein bisschen mehr von, oder? Mhm. Klar ist das schön, spazieren zu gehen und lange Waldspaziergänge zu genießen, Wanderungen zu machen und so. Das gehört ja alles dazu, das ist alles toll. Aber sowas richtig Tiefes, Gemeinsames, ich glaube, das findet man nur, wenn man wirklich auch gemeinsam was erreicht. Und sei es die Erdnuss in der Waschküche zu finden. Also
ich sag halt immer, dass du irgendwas finden musst, wo du wirklich stolz auf deinen Hund sein kannst.
Ja.
Weil das merken die dann. Und das ist, ne, wir bleiben jetzt bei dieser dämlichen Erdnuss da vorhin einfach. Ich habe das vorher noch nie mit der gemacht. Ich wusste nicht, ob die das sucht oder nicht. Aber die hat das dann beim ersten Mal gemacht. Dann habe ich beim ersten Mal noch gesagt, ja, war gut, war Glück. Und dann habe ich das auch schwerer gemacht. Und im Endeffekt lag das Ding irgendwann auch in der Waschmaschine. Und dann hat die schon gemerkt, ey, das findet der richtig cool, wenn ich hier diese Erdnuss suche. Mal davon abgesehen, dass sie das auch cool fand, weil sie diese Erdnuss einfach cool findet. Aber das sind, glaube ich, dann gute Momente.
Total. Und das sind Momente, die einen nicht nur aus dem Alltag rausreißen, sondern die den Hund ja auch aus dem Alltag genauso rausreißen. Und das haben die doch genauso verdient wie wir. Wir können noch, weiß ich nicht, in die Sauna gehen oder zum Friseur oder was auch immer jeder Mensch so gerne mag. Aber das können unsere Hunde nicht. Und das sollten wir denen, finde ich, schon irgendwie bieten.
Bin ich zu 100% bei dir. Wie gehst du damit um, dass du auf der einen Seite sagst, wir bieten denen da was und auf der anderen Seite in dem exakt selben Moment fordern wir ja aber auch was. Und dadurch wird ja diese eigentliche Aktion von, ey, ich will dir hier was Gutes tun, kann ja auch dann mal umschwenken oder an der Grenze sein zu, boah, jetzt müssen wir ja wohl mal Zähne zusammenbeißen und müssen uns mal durch was durchackern und das bringt vielleicht nicht 100% Spaß.
Ja, klar, so Situationen wird es immer geben. Aber ich glaube, die gibt es auch bei jedem Kind, was irgendeinen Sport macht. Also auch da gibt es ja nie 100%, ach, mach mal, was du willst und ach, ist ja alles lustig hier. Deshalb, glaube ich, gehört das einfach auch zu dieser Freude dazu. Und wenn man das vernünftig vermittelt und denen vernünftig erklärt, dann ist das auch für Hunde völlig verständlich. Also auch wenn man die jetzt mal so beobachtet, wie die untereinander miteinander sind, sind die ja auch nicht immer nur, hey, cool, hey, super Kumpel, hey, easy. Sondern die sagen sich ja auch mal, komm, geh mal bitte dahin oder steh mal hier auf. Nee, jetzt gib mir mal den Ball. Passiert da ja auch.
Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt müssen wir einmal so einen harten Cut machen, weil mich das interessiert. Du warst 5-mal auf einer WM. 5 Jahre hintereinander. Das ist dann ganz weit entfernt von, wir gehen einmal die Woche irgendwie auf den Hundeplatz und haben einfach in Anführungsstrichen nur eine gute Zeit. Wie anspruchsvoll ist es, 5 Jahre hintereinander auf eine WM zu gehen?
Ja, es erfordert schon eine gewisse Disziplin, muss man sagen. Wir haben natürlich immer wieder Zeiten, wo man auch mal locker eine Pause macht, wo man mal so ein Training ganz entspannt dahergehen lässt oder halt dann auch mal nicht trainiert. Ne? Klar, wenn ich schlechte Tage habe, sowieso nicht. Aber im Grunde bedeutet es schon 5-mal die Woche, sich aufzuraffen, auch wenn es nicht der Juhu-Tag ist oder wenn es draußen regnet oder was auch immer. Obedience wird halt fast nur draußen gemacht, auch in den höheren Klassen. Und deshalb, ja, eine gewisse Disziplin muss man dafür schon mitbringen.
Das ist also, und das meine ich total positiv formuliert, das ist euer Leben.
Ja, ein sehr großer Bestandteil daraus, definitiv.
Verrückt. Also verrückt schön, weil das ja im Umkehrschluss für deine Hunde heißt, dass die 5 von 7 Tagen extrem viel Zeit mit dir verbringen.
Intensive Zeit, ja.
Genau, mir lag das Wort Quality Time auf den Lippen, aber ich möchte das eigentlich ungern sagen. Ich sag's dann jetzt doch, weil ihr da Quality Time habt.
Ja, absolut.
Gefällt mir richtig gut. Was sind die weiteren Ziele? Fahren wir ein 6. Mal zur WM?
Ich hoffe, aber nicht mit dem Hund, der schon 5-mal mit mir zur WM gefahren ist. Flash ist diesen Sommer seine letzte WM mit mir gelaufen und wird mit mir keine Obedienzprüfung mehr machen. Der ist jetzt 10 Jahre alt und ja, der trainiert natürlich weiter fleißig mit und der hat wahrscheinlich den Spaß seines Lebens an allem anderen, aber nicht mehr in einer Prüfung mit mir.
Würdest du sagen, Hunde checken das? Dass die jetzt keine Prüfung mehr laufen?
Ja, absolut. Also ein sehr prägnantes Beispiel war für mich, nach der 2. WM habe ich eine Pause gemacht, eine längere wollte ich machen und habe die ersten Tage daraus dann einfach wirklich gar nichts gemacht, also auch keine Alternativdinge, nicht irgendwas suchen lassen oder sowas. Und Flash stand nachts am Bett neben mir und hat auf einmal gebellt. Der Hund bellt nie. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh je, der fühlt sich gerade echt zurückgestellt. Ich glaube, der findet das gerade echt nicht so nett von mir. Weil der versteht natürlich nicht, hey, komm, wir machen jetzt einfach nur eine Pause, erhol dich mal ein bisschen, ich erhole mich und dann setzen wir wieder an. Wie soll ich dem das erklären? Und als wir dann mit was ganz anderem wieder angefangen haben und Longieren gemacht haben, da war für ihn seine Welt einfach wieder in Ordnung. Und ich glaube schon, dass Flash bewusst ist, dass wir immer an einem Ziel arbeiten. Also, dass keine Aufgabe einfach nur so gemacht wird, sondern dass er schon merkt, dass die Anforderungen in dieser Aufgabe immer ansteigen. Also Beispiel, selbst wenn wir Longieren machen, dann geht es irgendwann nicht mehr darum, einfach nur um den Longierkreis zu laufen, sondern dann geht es darum, da auch noch gewisse Hindernisse mitzunehmen oder Wechsel zu machen, verschiedene Schritttempi zu laufen, sodass eine Übung eigentlich immer wieder eine neue Herausforderung kriegt. Und das wird er schon, glaube ich, auch für immer brauchen, ja.
Wie gehst du damit um, wenn ihr in diesem Prozess an seine Grenze kommt? Also bis zu einem gewissen Grad wird das ja immer relativ einfach sein. Und dann irgendwann wird ja sehr wahrscheinlich immer der Moment kommen, wo es für den Hund wirklich schwierig wird, weil er nicht mehr genau versteht, was er machen soll, weil es körperlich schwierig wird, whatever. Kannst du uns besser sagen, was der Mobil jetzt alles so passieren kann? Was machst du dann?
Ich versuche das erstmal zu analysieren, mir anzugucken, was passiert hier gerade. Und dann nehme ich das in ganz vielen Kleinteilen auseinander. Also dann geht es nicht mehr darum, irgendwie eine komplette Übung zu trainieren oder ähnliches, sondern dann geht es darum, wirklich nur diesen Punkt rauszupicken, der gerade schwierig ist und an diesem kleinen Bestandteil zu arbeiten, bis man das vielleicht nach Wochen wieder mit in die große Übung reinnehmen kann.
Also sind gute Obedience-Sportler sehr gut im Beobachten?
Auf jeden Fall. Du musst ja in dem Moment, wo du Obedience machst, als Hundeführer immer sehr strikt laufen, ne? So fast soldatisch. Du darfst dich nicht irgendwie komisch bewegen, du darfst deine Hände nicht auf einmal aufmachen oder zumachen. Ne? Da könnten Leckerchen drin sein, das könnte eine Körper, eine Fürhilfe sein. Du musst sehr bedacht auf deinen eigenen Körper sein. Und gleichzeitig musst du aber auch, also wenn du das jetzt von außen betrachten würdest, müsstest du auf mich achten als Hundeführer, dass ich keinen Mist mache, um vielleicht irgendetwas zu beeinflussen. Und gleichzeitig aber auch darauf achten, dass der Hund zu 100% die korrekte Position hält, auch wegen mir in der Fußarbeit im vernünftigen Abstand neben dir läuft, dass das nicht irgendwie so eine Pendelei ist oder dass der in der Kehrtwendung, das bedeutet, du gehst eine Richtung und änderst dann auf einmal die Richtung in die entgegengesetzte. Da darf der dann nicht irgendwie weggucken und dabei kurz den Anschluss verlieren oder sowas. Und das musst du schon alles beobachten. Und wenn du im Team trainierst, und das machen wir halt alle, dann guckst du halt natürlich bei den anderen mit drauf und lernst da dann auch genau diese Beobachtungen zu machen.
Wenn du deine eigenen Hunde ausbildest, bist du dann mehr Trainer für den Hund oder mehr Teampartner?
Mehr Teampartner. Also der Moment des Trainers ist vor dem Training und nach dem Training. Aber in dem Training selbst bin ich der reine Teampartner. Und alles, was da passiert, nehme ich mit und reflektiere das natürlich, dass ich das beim nächsten Mal vielleicht anders mache oder auch genauso. Wäre natürlich super. Aber in dem Moment muss ich meinem Hund einfach ja, die 100%ige Aufmerksamkeit schenken.
Ich muss immer einen Augenblick nachdenken, weil, oder anders, ich glaube, ich denke heute immer kurz nach, weil eure Sportart auch so eine, wie sie auf mich wirkt, denkende Sportart ist. Oder so sehr bewusste Sportart.
Ja, bewusst trifft es, glaube ich, ganz gut. Bewegungen müssen bewusst gemacht werden, Entscheidungen müssen bewusst getroffen werden. Also selbst wenn in der Prüfung mal was schief geht, hast du ja immer die Möglichkeit, die Übungen in den meisten Fällen noch irgendwie zu retten, sodass du zumindest noch Teilpunkte bekommst. Das heißt aber, dass du dich innerhalb von 2 Sekunden entscheiden musst, was tust du jetzt dafür, um diese Übung zu retten oder manchmal auch 1 Sekunde, gerade wie schnell der Hund ist. Ne? Ja, doch, schon volle Konzentration.
Ich hoffe so ein bisschen, der Gedanke kam mir gerade, dass wir es durch diese Folge schaffen, die Frage, für wen ist Obedience, also von den Menschen her, die richtige Sportart, zu beantworten, ohne die Frage zu stellen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Also ich habe ein Bild von Charaktereigenschaften schon in meinem Kopf, die, glaube ich, für den Sport sehr hilfreich sein könnten.
Ja, klingt gut.
Und habe dann einige meiner Charaktereigenschaften auch im Kopf, wo ich mir denke, da müsste ich viel an mir arbeiten.
Aber dafür gibt es ja dann vielleicht auch Vereinskollegen, Teampartner, Freunde, Ehemänner, was auch immer, Ehefrauen, die einem dann vielleicht die bei einem selbst fehlenden Charaktereigenschaften, um den Sport komplett einfach alleine durchziehen zu können, ergänzen.
Ich finde halt an Hundesport so großartig, dass man so viel über den Hundesport hinaus lernt.
Ja, das stimmt.
Und hinzu noch, was man alles erleben darf.
Ach, also, diese ganzen Reisen und Veranstaltungen.
Genau, ja. Und wen du alles wahrscheinlich kennengelernt hast, wo du überall warst, in welchen Drucksituationen, hoffentlich schönen Drucksituationen, aber Drucksituationen und somit irgendwie Ausnahmesituationen man dann auch war, wo man sich gemeinsam mit seinem Hund irgendwie dann durchgearbeitet hat. Und da ist ja so viel mehr, wenn man so eine Ebene nach oben nimmt, so als nur Hundesport in Anführungsstrichen. Und das finde ich so krass daran.
Und es ist vor allen Dingen immer so emotional, weil, seien wir ehrlich, unser Hund ist für uns etwas so emotional Wichtiges, dass es ein Familienmitglied. Und man trifft Leute, die das genauso sehen, die genauso dafür brennen. Und ja, also da passiert schon viel.
Wie gehst du mit so Sachen um oder mit so Aussagen wie, ah, das ist ja nur dein Sportgerät und der ist ja nur da, damit du deinen Sport machen kannst. Was machen so Sätze mit dir?
Das verletzt, ganz ehrlich, weil die Leute gucken einen ja dann nicht richtig an. Die sehen nicht richtig, was man mit den Hunden alles macht, um genau diese Dinge überhaupt machen zu können. Also Physio, Osteo und so, das stelle ich jetzt einfach mal als Voraussetzung, aber alleine sich Gedanken zu machen, mal über den Tellerrand hinwegzuschauen, in andere Sportarten reinzuschauen, den Hund zu lesen, mit Verhaltenstherapeuten an irgendwelchen Dingen zu arbeiten, das ist so viel mehr als einfach nur ein Sportgerät. Also meine Laufschuhe sind vielleicht ein Sportgerät, ja, okay. Aber das ist, ja, es finde ich schon sehr verletzend, wenn jemand denkt, dass, ja, wenn man auf so einer Ebene ist, das so sieht.
Ja, bin ich voll bei dir, weil, also genau das, was du sagst, ich zähle mich mal dazu, wir Hundesportler, für uns ist sowas wie Osteo, Physio und so, das ist das normale Standardprogramm, ja, wo ich mir dann auch immer so denke, ey, ich glaube, jeder von uns achtet extrem darauf, dass es seinem Hund richtig gut geht, weil wir ja unser Hobby weiter betreiben wollen. Und dafür ist ja nun mal zwingend erforderlich, dass es meinem Hund körperlich und mental so gut geht, dass ich überhaupt die Chance habe, das mit dem weiterzumachen.
Richtig, genau. Und ja, wenn ich mal überlege, wann ich das letzte Mal bei irgendeiner Physio war, also da gehen ja die Hunde immer vor, ne?
Aber selbstverständlich. Ah, verrückt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Rassen du selber zu Hause hast, um den Sport quasi auszuüben.
Ja, wir haben Border Collies und mein allererster Hund war ein Australian Shepherd Mix. Also immer so in die Richtung Hütehunde.
Was ist der große Vorteil dieser Kategorie Hunde für den Sport?
Also ich glaube, grundsätzlich für Hundesport ist es einfach der Vorteil, dass die einen sehr großen Will to Please haben, dass die einfach Bock haben, sich zu bewegen, dass die ja eine große Motivation auf diese ganzen Dinge einfach von sich aus schon mitbringen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Linien, die der Border Collie von sich aus laufen würde, also praktisch dieses Hüteverhalten, was die ja nun mal eigentlich machen sollen, das ist im Obedience so überhaupt nicht gewünscht. Das ja, ist dann natürlich auch an der Rasse wieder eine Herausforderung.
Was für Rassen sieht man sonst häufig bei euch im Sport?
Also bei uns im Verein ist zum Beispiel wirklich total bunt gemischt. Wir haben ein Schäferhund, wir haben Erdel Terrier, Golden Retriever, Benazen-Hund, Malinois. Wir haben kleine Rassen dabei. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Bei höheren Prüfungen, also gerade bei der Weltmeisterschaft, ist aktuell wirklich der Border Collie führend. Das ist einfach so. Das ist in den meisten anderen Sportarten ja ähnlich. Ansonsten aber auch da Malis, Golden Retriever, Labrador, so in die Richtung gehen.
Würdest du sagen, es liegt daran, dass, ein bisschen provokant gefragt, einfach jeder, der sehr, sehr ambitioniert ist, sich dann einfach den Border Collie holt? Oder liegt es daran, dass der Border Collie wirklich irgendwelche Eigenschaften mitbringt, die dem Sport und sehr vielen, genau wie du gesagt hast, sehr vielen anderen Sportarten einfach auch so dienlich erscheint, dass es damit einfach dann dieses Mühe besser geht?
Also ich hoffe nicht, dass jeder, der den Gedanken hat, erfolgreich zu sein, sich einen Border Collie holt. Ich finde nicht, dass das eine Garantie ist. Also du kaufst dir nicht den Hund und hast das Ticket für irgendwas damit bei. Ne? Ich hoffe, dass die Leute sich wirklich danach entscheiden, was zu denen familiär passt, was körperlich passt, was einfach in den Alltag passt. Ne? Also Border Collies können ja auch mal 20 Kilo haben und einen Ticken größer sein. Das musst du natürlich auch irgendwie alles leisten und handeln können. Aber ich glaube schon, dass durch die Charaktereigenschaften, die viele dieser Hunde einfach mitbringen, das schon ein großer Vorteil ist. Ich glaube aber trotzdem auch, dass die Quote derer, die es einfach nicht schaffen, mit einem Border Collie so erfolgreich zu sein, auch immens hoch ist. Und das vergisst man, glaube ich, immer so ein bisschen. Und ja, deshalb wünsche ich mir einfach, dass jeder wirklich bei seiner Wunschrasse bleibt, weil damit kannst du im Obedience einfach trotzdem was erreichen.
Jetzt hast du gesagt, bei euch im Verein ist es bunt durchmischt. Ist das im Training eine Herausforderung? Also muss ich mit anderen Rassen, die logischerweise andere Charaktereigenschaften mitbringen, anders trainieren? Und seid ihr dadurch einfach noch mal kreativer geworden?
Auf jeden Fall. Also bei uns, gerade mit den Rassen, die jetzt vielleicht nicht so eine hohe Eigenmotivation haben zu rennen, müssten die Hundeführer auch total viel rennen. Oder bei Rassen, die jetzt eigentlich nicht so gerne spielen, musst du dir halt anders überlegen, wie die Motivation des Hundes dann irgendwie nach oben geht oder was ein Reiz sein könnte. Und ja, da ist der Kreativität wirklich keine Grenze gesetzt.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich sage es nochmal, wie schön, weil man sich einfach so intensiv mit dem Individuum Hund auseinandersetzen muss und ihr wahrscheinlich unterm Strich, so hört es sich mittlerweile irgendwie fast an, fast mehr darüber nachdenkt, was ihr macht, als dass ihr es macht.
Das ist ganz oft so, ja. Also du willst nicht meine ganzen Pläne und Vorbereitungen sehen und miterleben, glaube ich. Da steckt wirklich verdammt viel drin, ja.
Was schreibt man da so auf? Oder malt man Bildchen oder was macht man?
Also ich glaube, das macht jeder so ein bisschen anders. Aber also ich mache das zum Beispiel so, dass ich nach dem Training eine Tabelle habe, wo ich ankreuze, was ich geübt habe, damit ich immer so ein bisschen den Überblick darüber habe, dass ich alles gleichwertig übe oder mir zwar Schwerpunkte setze, aber die anderen Sachen nicht verliere. Und für das Training selbst schreibe ich mir Pläne, wo Übungen draufstehen, aber auch die Details der Übungen, die ich davon trainieren möchte. Und das machen wir bei uns im Verein wirklich so intensiv, dass wir uns die Pläne gegenseitig auch einfach in die Hand drücken können und sagen können, helf mir mal bitte. Und dann weiß derjenige, wenn er den Zettel in der Hand hat, okay, da steht XYZ drauf, alles klar, wir können los.
Crazy. Das heißt, du fährst dann nicht einfach mal mit dem Auto auf irgendeine Wiese, machst mal den Kofferraum auf und fängst mal an zu trainieren.
Nee, das passiert
sehr selten. Du weißt sehr genau, was du trainierst.
Ja. Also 90% unserer kompletten Lebenszeit wissen wir das, ja.
Warum ist das so wichtig?
Naja, du hast 10 verschiedene Übungen, die alle verschiedene Details benötigen und du wirst es aus den Augen verlieren und du wirst Lieblingsübungen haben. Und wenn du dir das nicht vorher bewusst machst, dann glaube ich, wirst du nicht in allen 10 Übungen einen für dich guten Stand erreichen und dein Ziel erreichen können.
Geht es darum im Training anders? Man kann 2 Sachen ja immer machen. Ich kann die Sachen nehmen, die schon gut sind und kann die sehr, sehr gut machen. Oder ich kann ja an den Sachen arbeiten, die noch nicht so gut sind. Die Motivationslage wird nur unterschiedliche sein. Und das, was beim Hund ankommt, glaube ich, kann ich jetzt nicht beweisen, aber ist so ein Gefühl, ist auch was anderes. Ob ich immer nur probiere, an seinen Schwächen zu arbeiten oder ob ich ihm sage, hey, guck mal, das machst du schon richtig geil und wir machen das nochmal und ja, super, super. Wie hältst du da so die Waage, dass das passt?
Naja, dadurch, dass wir versuchen, alle Übungen relativ gleichwertig zu trainieren, hat er ja auch immer wieder seine Lieblingsübungen mit da drin. Und ich glaube schon, dass der Hund darüber diese gewisse Motivation auch wieder aufbringt. Und wir trainieren natürlich jetzt eine Übung, wo wir wissen, das ist ein Schwachpunkt. Nicht so, als wenn wir dem Hund sagen würden, oh, wieder Finger in die Wunde und genau das ist hier der Painpoint, ne? Das ist natürlich nicht. Also gerade da arbeiten wir mit viel mehr Bestätigung und mit ganz anderen Belohnungspunkten. Ich habe zum Beispiel, klar, was jeder kennt, Futterspielzeug. Logisch, haben wir auch. Wir haben natürlich auch ein Social Reward, also dass der Hund einfach gar nichts von uns bekommt, sondern wir uns einfach gemeinsam total freuen. Aber Sonic zum Beispiel, wenn ich zu dem im Training Wasser sage, dann darf der an einen Wasserschlauch rennen und wird von mir nass gespritzt. Und das ist sein absolutes Highlight. Das heißt, wenn wir in der Übung sind, wo ich weiß, das ist für ihn jetzt mordsschwer und das wird nicht einfach so mal eben klappen, dann ist das in ganz vielen kleinen Schritten mit ganz viel Wasser verbunden.
Ja, ich habe hier einen Border Collie, der würde dafür sterben, dass du mit ihm an die Regentonne gehst und so mit deinen Fingern so ein bisschen Wasser so daraus schnippst, damit das fangen kann.
Ja, ja, super.
Das ist auch so ein Punkt, den ich so großartig daran finde, dass man anfängt, da genau hinzuschauen. Also ich finde, wir sind so inflationär mit dem, ja, ich habe meinen Hund gelobt und dann guckt man da wirklich mal hin und dann stellt man fest, ja, da ist halt ein Ball geflogen oder da kam ein Keks oder so, aber das Gegenüber hat das gar nicht als Lob wahrgenommen. Und so Hundesportler, finde ich, setzen sich so intensiv damit auseinander, bis man eben weiß, okay, für Sonic ist es dieser Wasserstrahl und für irgendjemand anderen ist es, keine Ahnung, 3 Runden um den Baum laufen oder whatever. Und das finde ich so cool, weil man dann wirklich, wirklich, wirklich dem, den man einen Gefallen tun möchte, auch einen Gefallen tun kann.
Ja, richtig. Das ist ja so, wenn ich dir jetzt ein Geburtstagsgeschenk mache und, keine Ahnung, ich schenke dir jetzt eine Popcornmaschine und du isst aber gar kein Popcorn.
Würde ich nicht Nein sagen.
Ja, okay.
Würde ich nicht Nein sagen.
Aber wenn du es jetzt nicht mögen würdest, wäre es natürlich vielleicht eine nicht so coole Idee. Und ja,
aber wir sagen an der Stelle kurz, also Popcornmaschine an alle, die noch ein Geschenk, also wäre nicht verkehrt.
Alles klar, kurze Werbung.
Ja, aber das ist wirklich, ich liebe das so sehr, wenn du deinen Hund so sehr kennst, weil du dich so intensiv mit ihm beschäftigt hast, dass du wirklich weißt, was den glücklich macht.
Ja, großartig. Darüber kannst du halt sehr viel erreichen.
Ja, wie gehst du damit um, dass du natürlich dadurch auch in Anführungsstrichen sehr mächtig bist? Weil wenn wir natürlich sehr viel über den anderen wissen, können wir das ja auch sehr gezielt einsetzen.
Ja, aber das ist ja mein Teampartner, dem ich natürlich in dem Sinne immer nur Gutes möchte. Das heißt, auch wenn ich da vielleicht einen gewissen Vorteil habe, würde ich den ja nie versuchen, irgendwie falsch auszuspielen. Also Beispiel, wenn er jetzt gerade in einer Angstsituation wäre, warum auch immer, irgendetwas wäre passiert, dann würde ich ja nicht genau dann so ein Wasser da reinhauen, sondern dann würde ich mich natürlich schon mit ihm auseinandersetzen und versuchen, aus dieser Situation rauszukommen und das nicht einfach zu überspielen.
Was ist für dich der Wasserstrahl? Also für Sonic ist es die größte Belohnung. Was ist deine größte Belohnung?
Also bei Sonic ist es tatsächlich, wenn er mir vor Freude dann auf den Arm springt und ja, mir kurz einen Schlapp durchs Gesicht gibt. Bei Flash ist es, glaube ich, der Gesichtsausdruck. Wenn der einem nach so einer richtig coolen Übung oder nach einer richtig coolen Session anguckt und man genau weiß, yo, das haben wir so richtig cool zusammengerockt.
Das ist cool. Wenn du das sagst, kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich diese Momente auch anders dann halt in meiner Hundesportart kenne. Und es sind, finde ich, die Momente, wo man halt dann wirklich kein Spielzeug, kein Keks, wo du gar nichts brauchst, weil das ist einfach gerade schon so, Bruder, wir waren nicht schlecht. So,
ja, genau.
Er weiß auch genau, dass wir nicht schlecht waren, ja? Also,
ja.
So, ich liebe das, weil das dann einfach, das ist so ehrlich in dem Moment. Und dann denke ich mir immer so, ey, crazy, es braucht eigentlich fast nichts.
Nee, eigentlich braucht es nur eine gewisse Beziehung, die man zueinander hat.
Ja. 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 Und wenn die da ist, und ne, unabdingbar, also ich nehme auch Spielzeug, Futtermaschine, also all das, was irgendwie hilft, ne, wird alles eingesetzt, steht außer Frage, gerade wenn es darum geht, kleinschrittig Dinge aufzubauen, Hunden Dinge zu erklären, das Verhalten in die richtige Bahn zu lernen. super, aber in diesem Moment denke ich dann immer so, ey, vielleicht ist es manchmal ein bisschen viel Hokuspokus, vielleicht können wir es sein lassen. Weil, so als offene Frage, ich weiß es nicht, ne, aber.
Ja, spannende Frage. Ich glaube, es ist in manchen Situationen tatsächlich zutreffend, ja.
Cool. Worüber müssen wir jetzt in den letzten Minuten auf jeden Fall noch sprechen, damit jeder, der hier zuhört, jede, die jetzt hört, als nächsten Schritt dann logischerweise erstmal YouTube öffnet, sich ein paar Videos anguckt, dann noch angefixter ist und denkt, boah, ich muss das auf jeden Fall machen. Dann den örtlichen Verein oder die örtliche Hundeschule googelt, guckt, ob es da Obedience gibt, dann melden die sich da an und dann werden wir sehr wahrscheinlich 2-3 Tage nach Ausstrahlung dieses Podcasts einen immensen Anstieg in der Obi-Szene feststellen. Worüber müssen wir also auf jeden Fall noch sprechen, damit genau dieses Szenario eintreten wird?
Boah, das ist schwierig. Also guckt euch an, schaut euch diese Vielfältigkeit an und das Allerwichtigste, nehmt wirklich wahr und auf, dass diese Wechsel zwischen diesen verschiedenen Übungen so viel mit einem machen. Es ist so spannend und es ist so abwechslungsreich für den Hund und auch für den Hundeführer. Und das ganze Team wird auch im Training immer wieder verschiedene Situationen haben. Und selbst wenn mal irgendwas nicht klappt, dann macht man es halt 2 Wochen nicht und dann setzt man neu an und hat vielleicht eine neue Idee drauf und dann klappt es auf einmal. Und das ist doch so ein ultra cooles Gefühl. Und ja, also ich glaube, dadurch, dass du im Obedience halt alles sehr kleinschrittig machst, hast du halt super viele Erfolge und kannst dich eigentlich gefühlt jeden Tag dafür feiern, dass du irgendetwas wieder neu hast oder irgendeine Kleinigkeit da jetzt auf einmal funktioniert. Und das macht so eine tolle Stimmung. Also ich glaube, wenn mein Mann den Sport nicht machen würde und wir nicht ständig zusammen da irgendwie unterwegs wären, würde ich dem wahrscheinlich abends beim Essen nichts anderes erzählen. Und auch meine ganzen Freunde, die damit nichts zu tun haben, wissen genau, worum es in meinem Sport geht und wann mein Hund was jetzt auf einmal kann. Also das lohnt sich einfach nur, das auch zu erleben.
Cool. Ich denke, jetzt wird das Szenario eintreten. Also
ich hoffe.
Gar nicht anders. Tina, vielen Dank. Das war cool. Ich glaube, wir haben es, oder nein, ich hoffe, dass wir es geschafft haben, so ein ganz kleines bisschen diese Leidenschaft, die in dir für diesen Sport steckt, hier so ein bisschen sichtbar zu machen und Obedience so ein bisschen vorzustellen. Wir waren nur an der Oberfläche, ne? Mehr ist, glaube ich, auch nicht möglich im ersten Schritt. Aber wenn es Bock darauf gemacht hat, sich ein bisschen mehr mit dieser Hundesportart mal auseinanderzusetzen, mal eine Prüfung anzugucken, mal ein YouTube-Video anzugucken, mal irgendwo beim Training mal zuzugucken oder so, mal selber 1-2 Sachen auszuprobieren, dann, glaube ich, haben wir heute schon alles geschafft.
Ja, das wäre wirklich super.
Auch du darfst natürlich als Dankeschön für deine Zeit und für die erste Hundesportvorstellung hier in diesem Podcast eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Ans Tierheim, bei mir in der Nähe. Da war ich früher schon immer Gassigängerin und zu der Zeit, wo ich zu Hause aufgrund der Allergie von meiner Mutter einfach keinen Hund halten durfte, sind mein Papa und mein Opa wirklich jedes Wochenende mit mir dahin gefahren. Und dieses Tierheim ist für mich ein sehr besonderer Ort und die haben sowas von verdient, dass da ganz viel hingeht. Deshalb würde ich das gerne dahin geben. Das ist das Tierheim in Remscheid, gerade vom Wald.
Cool, da geht's hin und ich kann dir sagen, das ist richtig viel. Wenn wir sagen eine Palette, dann ist das nämlich auch eine Palette und zwar nicht nur am Boden voll, sondern wirklich hochgepackt und mit so komischen Sachen umwickelt, damit es nicht runterfällt. Da geht's hin. Vielen, vielen Dank für heute, Tine. Das hat mir richtig viel Freude bereitet und ich hoffe wirklich, dass wir den einen oder anderen ein bisschen fürs Obedience begeistern konnten.
Vielen Dank für die Einladung und dass der wunderschöne Sport hier vorgestellt werden darf und ich hoffe es auch und ja, vielen Dank.
Euch allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tine, dir und deinen Hunden und deinem Mann ganz viel Erfolg bei allem, was ihr noch so vorhabt.
Wünsche ich dir auch. Danke.
Tschö.
Tschüss.